Praktisch Faktisch, der Wissenspodcast der Rheinischen Post.
Henning, also über die Folge heute freue ich mich ganz besonders, muss ich sagen.
Warum denn?
Weil uns ein Hörer geschrieben hat, und zwar tollerweise auch noch aus Österreich. Er lebt in Wien, hiermit schöne Grüße nach Wien. Und vielen Dank für die Mail, und hat uns gebeten, doch mal über das Thema Demokratie zu podcasten.
Und das tun wir heute, und zwar mit jemandem, der es wissen muss.
Genau, also wenn der es nicht weiß, weiß ich auch nicht. Er trägt den schönen Titel globaler Demokratie-Korrespondent. Das macht er für den Schweizer Rundfunk, und er ist jetzt am Telefon, er heißt Bruno Kaufmann. Hallo, schön, dass Sie dabei sind.
Hallo.
In der Vorbesprechung war es irgendwie ganz klar, dass sowohl Susanne als auch ich totaler Fan von diesem Titel sind, Demokratie-Korrespondent. Das klingt total gut und total spannend, aber erklären Sie mal, was steckt denn da genau dahinter, hinter dieser Intention, einen Reporter speziell für dieses Thema Demokratie loszuschicken?
Ja, das hängt natürlich einerseits mit der Entwicklung auch in der Welt zusammen in den letzten Jahren, Jahrzehnten, die ja mit Demokratie oder weniger oder mehr Demokratie viel zu tun hat, aber andererseits auch mit einer, sagen wir, strategischen Ausrichtung des Schweizer Rundfunkes, der einen Auslanddienst hat, der Swissinfo heißt, und der dort eben vor einigen Jahren sich entschieden hat, einen Schwerpunkt, ein Dossier zum Thema Demokratie aufzubauen, und dort spiele ich eben ein bisschen die Rolle des internationalen Korrespondenten, weil ich als Auslandkorrespondent für den Schweizer Rundfunk seit Jahrzehnten eben auch über Demokratiethemen immer schon berichtet habe.
Das heißt, man kann sich das so vorstellen, Sie sind auf der Welt unterwegs und schauen sich an, wie Demokratie irgendwo funktioniert oder nicht funktioniert, welche Hürden es gibt.
Ja, es ist natürlich das Klassische einerseits, so ein bisschen das Berichten über Entwicklungen in der Welt, zu Wahlen, zu Abstimmungen, zu Krisen der Demokratie, aber andererseits sehr stark auch ein bisschen der Versuch, die Menschen in der Demokratie in den Mittelpunkt zu stellen, weil ja ohne aktive Menschen, ohne aktive Bürgerinnen und Bürger geht es nicht. Also wir wollen bei diesem Thema sehr stark auch eigentlich den Einzelnen, die Gruppen von Menschen eben auch zur Sprache kommen lassen. Und man spricht auch heute viel von Bürgerinnen und Bürgerjournalismus, also eben auch Geschichten von Menschen mit hineinbringen und die eben dann auch teilen. Das Schöne an unserem Projekt oder an unserer Plattform ist ja auch, dass wir in 10 Sprachen publizieren, informieren. Das sind 10 Sprachen, die letztlich, wenn man sich das anschaut, in der Welt 80% der Internetnutzerinnen und Nutzer erreichen können.
Also zum Thema direkte Demokratie an und für sich auch und Zivilgesellschaft werden wir sicherlich auch noch mehr kommen. Einsteigen würde ich ganz gerne mit einer der verschiedenen Fragen, die uns der Hörer geschickt hat. Die ist so ein bisschen theoretischer oder bringt das erstmal so ein bisschen auf die Metaebene, und zwar ganz schlicht und ergreifend. Was muss eine Gesellschaft denn überhaupt leisten, damit Demokratie und das, was damit verbunden ist, zum Beispiel Pressefreiheit, Menschenrechte, Frauenrechte, damit das überhaupt funktioniert und umgesetzt werden kann?
Ja, das ist natürlich die ganz große Frage. Alle beschäftigen sich ja letztlich immer, wenn es um Demokratie geht, auch damit, weil Demokratie ist ja in erster Linie einmal eine wunderbare Idee, eben, dass sich jeder einbringen kann, jede auch ein Wort mitreden kann und letztlich, dass die Entscheide, die gefällt werden, eben dann auch mitgetragen werden, also nicht nur gesetzlich abgestützt sind, sondern auch legitim sind, also respektiert werden. Und dass diese Idee in der Wirklichkeit eben gar nicht so einfach umzusetzen ist und dass sehr viele Menschen sich sehr anstrengen müssen, um eben die Idee ein bisschen näher an die Realität heranzubringen. Das ist eigentlich auch das ganz große Thema, wenn es um die Demokratie geht, weil Demokratie kann nie völlig umgesetzt werden, kann nie abgeschlossen oder perfekt sein. Sie ist immer unvollendet und daran leiden sehr viele, aber daran freuen sich auch viele, weil es gibt eben noch mehr zu tun.
Ja. Es ist ja gerade genau immer diese Debatte, ne, das Regieren von vielen ja auch, dass das gleichzeitig die Schwäche ist. Also es gibt ja dieses Sprichwort auch, viele Köche verderben den Brei. Und so ist es ja auch bei der Demokratie immer so ein bisschen die Frage, macht es das jetzt wirklich gut oder macht es das jetzt vielleicht doch ein bisschen schlecht? Wir hatten jetzt hier gerade eine Umfrage, die sogenannte Shell-Umfrage unter Jugendlichen. Und da kam interessanterweise heraus, dass sie auf der einen Seite die Demokratie ganz toll finden, auf der anderen Seite sich aber fragen, ob eine einzige starke Person als politischer Führer in Anführungszeichen, ne, ob das nicht doch die sinnvollere Variante des Regierens wäre. Das ist schon interessant, dass solche Bestrebungen oder solche Ideen sich überhaupt unter den jungen Menschen, ich glaube zwischen 15 und 25.
Zwischen 18 und 25, glaube ich, oder 15, also jedenfalls junge Menschen bis 25.
Junge Menschen bis 25, dass sich das so breit macht. Was sagen Sie denn dazu?
Ja, also seit ich das verfolge und diese Diskussion mitverfolge, werden immer wieder solche Umfragen gemacht. Das ist schon vor 20 Jahren genauso gewesen, dass man eben diese Dialektik hat, einerseits eben sich sozusagen an der Idee freut, andererseits eben leidet an der Wirklichkeit und dann ein bisschen darauf schaut, wie wäre es denn, wenn man es eben ganz anders machen würde, wenn man eben einer Person sozusagen alle Macht geben würde. Also dieser Reiz, auch die Demokratie in Frage zu stellen, die, glaube ich, ist sehr, sehr wichtig, weil wir sehen es ja immer wieder jeden Tag, wenn wir uns mit diesen Themen auseinandersetzen, wenn wir mit Nachbarn, mit Freunden, mit Bekannten darüber reden, dass man eben letztlich auch ein bisschen hilflos ist in Bezug auf die Umsetzung der Demokratie oder auch ein bisschen hilflos in Bezug auf, was sind dann die richtigen Lösungen. Also dieses auch, ich würde mal sagen, dieses Leiden an der Demokratie, das gehört eben auch dazu. Und da würde ich nicht sagen, dass es jetzt auf einmal mehr Menschen wären, die jetzt einfach einem Diktator oder einem Alleinherrscher die Macht geben würden, sondern es braucht auch immer diese grundsätzliche Infragestellung. Das ist ja auch das Schöne an der Demokratie. In allen anderen Systemen darf man ja gar nicht diese Fragen stellen, darf man ja gar nicht diesen Gegensatz aufstellen, weil Widersprüche sind in den nicht-demokratischen Systemen eben gar nicht vorgesehen.
Liegt es vielleicht auch ein Stückchen so an den, vielleicht auch daran, dass sich so ein bisschen die Zeitfragen verändert haben oder größer geworden sind? Ich habe jetzt die letzten Tage sehr ausführlich, aber immer noch nicht fertig gehört, den Podcast, den die Kollegen von der Zeit machen, Alles gesagt, wo dieses Mal Rezo zu Gast ist, der ja als sehr junger Mensch eine politische Debatte auch in Deutschland nochmal sehr befeuert hat rund um das Thema Klima. Und da war im Grunde genommen so das Ergebnis so, ja, es ist doch eigentlich gar nicht so schwer, jetzt einigt euch doch mal gefälligst da in Berlin, in der Demokratie, auf die Meinung der Experten und handelt jetzt endlich mal. Und ich glaube, gerade zum Beispiel bei diesem Thema Klima ist es für ganz, ganz viele, auch sehr junge Menschen, sehr schwierig nachzuvollziehen, wieso das jetzt so schwierig sein kann, in einer Demokratie da irgendwie zu schnellen Lösungen zu kommen und sich dann auf Dinge zu einigen, die weit unter wissenschaftlichen Empfehlungen zum Beispiel liegen. Also nochmal auf meine Frage zurück, liegt es ein Stückchen auch daran, dass die Fragen der Zeit, die Demokratie lösen muss, größer geworden sind?
Also wir müssen letztlich mehr verstehen, und das ist ja in jeder Wissenschaftsdiskussion immer das Gleiche. Wenn man sich mehr vertieft, dann versteht man auch immer besser, was man eben nicht versteht. Also es werden meistens an jeder guten Konferenz werden ja am Schluss mehr Fragen gestellt als Antworten gegeben, und da ist ja genau die Demokratie letztlich, also das Offene, miteinander reden können, austauschen können, voneinander lernen können, zuhören können, das ist ja genau das, was es eben braucht, um diese komplexen, wichtigen, großen Fragen angehen zu können und eben nicht einem einzelnen Experten zu überlassen, weil kein einziger kann eben die Lösung dafür finden, wie die vielen zusammen die besten Wege finden, um auch dann eben Probleme anzugehen. Also diese Komplexität, die ist eben in dem Sinn gerade dazu geschaffen, dass wir mehr Demokratie brauchen und mehr Demokratie wagen können. Oder anders gesagt, dass die Demokratie so ein großer globaler Erfolg geworden ist, hängt sicher auch mit dieser Erweiterung auch des Bewusstseins für die Probleme der Welt zusammen.
Bevor wir auf die Frage kommen, was heißt das denn eigentlich, mehr Demokratie zu wagen, würde ich Sie gerne noch fragen. Sie haben ja was ganz Spannendes gemacht. Sie sind nämlich, glaube ich, durch ungefähr 100 Länder gereist und haben sich angeguckt, wie dort die Demokratie funktioniert. Und wir haben ja, glaube ich, alle so ein ganz gutes Bild davon, oder ist relativ eindeutig, was das heißt, wenn Demokratie nicht funktioniert oder vielleicht gar nicht vorhanden ist, sondern eben ein anderes System. Aber vielleicht können Sie mal so ein paar Beispiele nennen von Ländern, in denen Sie gedacht haben, boah, die haben hier aber entweder funktioniert Demokratie hier übermäßig gut, oder sie haben bestimmte Instrumente implementiert, die einfach demokratisch, die Demokratie sehr stärken.
Ja, das ist sicher so. Ich habe ja in diesen Jahren, aber auch Jahrzehnten, in denen ich schon als Journalist eben zu diesen Themen auch unterwegs bin, immer wieder spannende Orte und Entwicklungen gesehen, wo ich wirklich gefunden habe, ja, da ist man ein Stück weiter als an anderen Orten. Es ist ja so, dass Demokratie letztlich ja auch um die Befähigung, um die, sagen wir mal, die Infrastruktur der Demokratie auch sich mit der eben auseinanderzusetzen hat. Also die Möglichkeit, die Voraussetzung, dass man überhaupt als Bürger, als Bürgerin demokratisch sich auch verhalten kann. Und dafür braucht es natürlich einerseits gute Bildungsvoraussetzungen, andererseits aber auch als Bürgerinnen und Bürger eben auch die Möglichkeit, wirklich mitbestimmen zu können. Das bringt uns eigentlich zum Thema, dass an ganz vielen Orten in der Welt heute ganz viele Menschen eingesehen haben, dass es nicht reichen kann, einfach die Stimme bei einer Wahl jedes vierte Jahr weiterzugeben oder abzugeben. Also Demokratie kann nicht darauf beschränkt werden, sozusagen eine repräsentative Regierung zu haben, sondern Demokratie muss täglich auch ausgeübt werden können. Aktive Bürger, Partizipation, Direktdemokratie, und da sind in vielen Ländern in den letzten Jahrzehnten, Jahren sehr viele Dinge passiert. Und vor allem würde ich mal sagen, auf der lokalen Ebene, gerade in Asien, wo ja in vielen Ländern, sagen wir mal das Beispiel Korea, noch vor wenigen Jahrzehnten die Militärs regiert haben in Südkorea, jetzt eine hochgebildete Bevölkerung auf einmal sich eben auch Möglichkeiten gegeben hat auf der lokalen Ebene, sei es durch Instrumente der direkten Demokratie, aber auch durch Infrastruktur, direkte Demokratie für Partizipation, also Bürgerhäuser, sich da eben bessere Voraussetzungen zu schaffen. In Seoul zum Beispiel, der 10-Millionen-Hauptstadt Koreas, da hat man das Rathaus in ein Bürgerinnenhaus umgewandelt, wo die Bürger und Bürgerinnen die ersten zwei Stockwerke wirklich für sich haben und unterstützt werden. Also eben auch, Demokratie ist wirklich mehr als einfach nur Lösungen zu bieten oder zu sagen, hier haben wir sozusagen Herrschende, die auf das Volk hören, sondern letztlich wirklich, es ist das Volk in Aktion, die Bürger in Aktion, die Menschen letztlich nahe an ihrem Leben zusammen auch Lösungen zu finden.
Aber Sie haben jetzt vorhin schon gesagt, die Grundlage für das Ganze ist eigentlich Bildung, oder? Also der Zugang zu Bildung und eben auch die Möglichkeit, weiterführende Bildung dann zu haben.
Sicher, also ohne Bildung, Bildung ist Macht, das ist ein altbekanntes, eine Einsicht, die wirklich in, sagen wir, in den letzten 100 Jahren, wo sich ja die Demokratie von einem sehr vereinzelten Phänomen zu einem sehr globalen Phänomen verändert hat, natürlich klar auch sich vertieft hat, dass man einsieht, ohne dass man als Bürger, als Bürgerinnen eben auch die Voraussetzungen hat dafür, etwas zu verstehen, etwas nachzuverfolgen, geht es nicht. Also ich meine, mal als Beispiel, als die Französische Revolution diese grundlegenden demokratischen Rechte 1789 begonnen hat, auch einzufordern, da konnten erstens nur etwa 2-3% der Bürgerinnen und Bürger oder der Menschen in Frankreich überhaupt Französisch. 90% waren Analphabeten, es gab weder Medien noch Zeitungen, es gab keine Möglichkeiten, sich mehr als einfach in einzelnen Versammlungen zu treffen. Und das hat sich natürlich bis zur heutigen Zeit, wo jetzt jede und jeder letztlich über das Smartphone jederzeit auch Möglichkeit hat, sich zu informieren, einzubringen, massiv verändert. Aber ich würde auch noch vielleicht sagen, es geht eben nicht nur um die Voraussetzung für Demokratie, sondern Demokratie an sich ist die beste Schule, ist die Bildung. Man lernt, indem man und indem jede und jeder eben auch Möglichkeiten hat, eben auch mitzubestimmen. Das heißt, zum Beispiel als Schweizer Bürger und Bürgerin, auch wenn ich im Ausland lebe seit Jahrzehnten, habe ich eben viermal pro Jahr, bin ich eingeladen mitzubestimmen. Ich bekomme die Unterlagen für die Abstimmungen. Ich habe schon mehr als 1000 Abstimmungen und Wahlen nicht beteiligt. Das ist natürlich die beste Bürgerinnen- und Bürgerschule, wenn man, sagen wir, wie in anderen Ländern, zum Beispiel hier in Schweden, wo ich lebe, nur jedes vierte Jahr einmal eben eingeladen wird, eine Regierung zu wählen oder einen Bürgermeister zu wählen, hat man viel weniger Impulse oder viel weniger Gründe, sich auch in dem Sinn politisch zu bilden.
Sie haben ja diese, ja, letztlich auch die Veränderung der Öffentlichkeit gerade selber schon angesprochen, und das finde ich so in diesem ganzen Kontext der Demokratie und auch mehr Demokratie wagen irgendwie total spannend, weil auf der einen Seite ist natürlich der Gedanke, mehr Mitbestimmung zu schaffen, für viele sehr verlockend, und gerade im Vergleich zu der Schweiz ist, glaube ich, Deutschland da immer noch ein zartes Pflänzchen, was so die Instrumente der direkten Demokratie angeht und quasi mehr Mitbestimmung außerhalb von Wahlen und Institutionen. Aber gleichzeitig haben wir natürlich auch eine totale Veränderung dessen, wie überhaupt Gesellschaft über Themen diskutiert. Und da ist, glaube ich, bei ganz, ganz vielen, gerade in Deutschland, die Angst sehr groß, dass wenn wir das quasi ja, diese Kiste aufmachen und sagen, ja, Menschen, liebe Menschen, bestimmt doch selber auch als Bürger mehr mit, dass dann ja, ne, plötzlich viel reaktiver Politik stattfindet, ja auch zum Beispiel der Einfluss von, weiß ich nicht, Propaganda über soziale Netzwerke, also dass das alles einen viel, viel größeren Einfluss auch ganz direkt auf politisches Handeln hat. Wie blicken Sie auf diesen Zwiespalt?
Es ist eine dieser Zwiespälte oder Zwiespalte, die es eben gibt und die es in einer Demokratie geben muss, dass mit mehr Möglichkeiten zur Mitbestimmung, mit mehr Möglichkeiten zur Informationsvermittlung eben auch Dinge natürlich auftauchen, die man als Einzelner oder als Einzelne eben nicht mag oder vor denen man Angst hat. Und das ist dieses Dilemma, dass sie eine Demokratie auszuhalten ist oder wo die Demokratie überhaupt die Voraussetzungen schafft, dass sie eben auszuhalten sind, weil man kann sich ja das ein bisschen vergleichend anschauen, immer auch in Nichtdemokratien werden ja gerade die Möglichkeiten, sich auszutauschen, sich einzubringen, eben stark auch immer limitiert. Also Stichwort zum Beispiel in Thailand, wo das Militär in den letzten Jahren die Macht hatte, gab es über Jahre jetzt eine Bestimmung, dass nicht mehr als 3 Menschen zusammen in der Öffentlichkeit sich politisch überhaupt austauschen dürfen. In anderen Ländern geht es letztlich darum, auch die Möglichkeiten des Zugangs zur Information zu beschränken. Also diese Angst, die es natürlich in Deutschland auch aus historischen Gründen immer wieder gibt, diese Angst vor zu viel, sagen wir, Volk, zu viel Mitbestimmung, die ist einerseits legitim, aber sie ist nicht der Grund, dass eben die Demokratie eingeschränkt werden darf. Das einmal gesagt, würde ich sagen, es gibt natürlich Grenzen der Demokratie, es gibt Grenzen, die auch bei der demokratischen Mitbestimmung zu beachten sind, und diese Grenzen sind in der Demokratie an sich angelegt. Das heißt, dass es in einer Demokratie eben auch Schutzmechanismen braucht für den Einzelnen, für Gruppen, für Minderheiten. Es geht ja nicht darum, dass einfach die Mehrheit über alles entscheidet, sondern es geht immer auch darum, dass Macht geteilt wird, dass Institutionen Zuständigkeiten haben, die eben diese Machtteilung auch letztlich repräsentieren. Und das ist sicher etwas, was sehr schwierig ist zu begreifen, wenn wir über die Demokratie diskutieren, dass es eben nicht darum geht, eine Art von absoluter Autorität in einem Volksentscheid zum Beispiel zu sehen, sondern dass das immer nur ein kleiner Teil eines größeren Mechanismus ist, der eben heute als moderne Demokratie bezeichnet werden kann.
Ja, das ist genau auch das, wo es so schwierig wird mit den Parteien. Also wir haben ja hier in Deutschland eine sehr große Parteiverdrossenheit oder Politikverdrossenheit, aber in diesem Fall ist das tatsächlich so ein bisschen das Gleiche, weil auch das hat die Shell-Studie gezeigt. Wir wissen es aber auch aus anderen Studien, dass die Leute eigentlich den Parteien hier nicht mehr sonderlich vertrauen, dass sie das Gefühl haben, schon seit vielen Jahren, dass eigentlich da oben niemand so recht das macht, was man sich da unten so wünscht sozusagen. Dass jetzt da so Dinge auftauchen, und da sind sie ja, glaube ich, auch mit dran beteiligt, um, wie soll ich sagen, eine Transformation zu schaffen. Und da habe ich in diesem Zusammenhang das Wort Bürgerrat gelesen, der jetzt, und das ist ja tatsächlich einmalig in Deutschland, in Leipzig geformt worden ist. Können Sie was dazu erzählen?
Ja, das ist dieser Bürgerrat, der jetzt gerade getagt hat in Leipzig, ist ein Ausdruck eines Prozesses oder einer Methode, die jetzt in den letzten Jahren weltweit an Erfolge gefeiert hat oder eben auch Fortschritte gemacht hat, wo es darum geht, Menschen, zufällig ausgeloste Menschen, die aber repräsentativ letztlich sind für die Gesamtbevölkerung, zusammenzubringen einige Tage, einige Stunden, um über Themen zu diskutieren zu lassen, auch moderiert, auch angeleitet, aber letztlich eben den einzelnen Menschen zusammen einen Raum zu geben, um eben diese Diskussion, diesen Dialog auch auszuüben, um letztlich dann Entscheide auf gut informierter Basis auch fällen zu können. Und diese Bürgerräte sind ja eine neue Brücke, kann man sagen, zwischen dieser Unmöglichkeit, dass alle über alles immer auch informiert sind und abstimmen oder Entscheide fällen können, und andererseits eben diesem Instrument, das wir ja als repräsentative Demokratie sehr gut kennen, also Parteien, Wahlen, Parlamente. Diese sind ja, das sind alles letztlich Abkürzungen von der Idee zur Wirklichkeit der Demokratie, und in dem Sinne sind Bürgerräte jetzt, in Irland hat man das gemacht zum Beispiel vor den Abstimmungen über schwierige Themen wie die Abtreibung oder auch die gleichgeschlechtliche Ehe, es gibt es auch in Nordamerika immer wieder diese Bürgerräte, das ist ein neues Instrument, das jetzt, denke ich, auch der modernen Zeit ein bisschen auch entspricht, wo eben Menschen nicht nur über das Internet, nicht nur über die Medien, sondern sich letztlich auch wirklich treffen wollen im Alltag, vor Ort, aber eben in einem gewissen moderierten, klaren Rahmen. Und das ist sicher interessant zu sehen, wie sich das jetzt in Deutschland auswirken wird.
Jetzt spiele ich mal ein bisschen den Teufel auf der Schulter und sage so, ja, aber dafür haben wir doch die repräsentative Demokratie. Das sind doch gewählte Volksvertreter, und die haben doch genau die Aufgabe von dem, was dann dieser Bürgerrat da tut. Vielleicht können Sie da mal zur Stellung nehmen, und vor allem auch, was unterscheidet sicherlich auch die Arbeit von so einem Bürgerrat von dem, was vielleicht in einem Stadtrat passiert?
Ja, also als Politiker oder als gewählte Politikerin bin ich natürlich Teil eines längeren Prozesses, der auch Verantwortung übernehmen muss, Teil einer Partei. Das sind langwierige, langfristige Prozesse, wo es aber auch darum geht, gewisse ideologische Interessen zu bündeln, also in Form von Parteien, links, rechts, Mitte, was es auch immer gibt. Das ist das eine. Das andere ist wirklich die Art des Losverfahrens, das ja auch schon in der Antike angewendet wurde, als man eben einzelne Menschen letztlich dazu verpflichtete, sich mal einige Zeit, kann es Tage, Stunden, Jahre sein, eben für die Öffentlichkeit auch einzusetzen. Und diese alte Machtteilung in der indirekten Demokratie, wo sehr wenige sehr viel machen, aber auch sehr viel entscheiden, einerseits, und andererseits eben diese Idee, dass man in einer modernen Demokratie letztlich in der Beschränkung, die auch alle haben, eben doch einen gewissen Zeit pro Jahr, pro Monat eben auch einbringt für die Öffentlichkeit, da möchte man jetzt mit diesen Bürgerräten eigentlich eine Brücke schlagen. Und deshalb ergänzt sich das vor allem auch, das ersetzt sich nicht. Und das ist ja immer ein bisschen die klassische Diskussion, wenn wir über Demokratie, über mehr Demokratie reden, dass jene, die bereits Macht haben oder Macht ausüben, immer ein bisschen Angst davor haben, dass andere das auch noch machen könnten. Und deshalb potenziell immer dagegen sind, dass man Demokratie auch demokratisiert. Und das ist sicher eines der größten Probleme, die wir heute haben, dass diese Diskussionen darauf hinausklappen, dass die, die an der Macht sind, das Gefühl haben, Demokratie sei ein Nullsummenspiel. Wenn andere was bekommen, dann verliere ich was. So ist es natürlich nicht.
Sie bringen im Grunde, also wenn ich es richtig verstehe, sind Sie erstmal jemand, der sehr positiv auf dieses Instrument der Bürgerräte blickt. Nehmen wir mal ein Negativbeispiel. Das, was vielen, glaube ich, im Kopf ist, ist das Referendum in Großbritannien über den Brexit. Und ich kenne eigentlich wenige Menschen, die sagen, ja Mensch, das war eine richtig gute Idee, dass man diese Abstimmung damals so durchgeführt hat und vor allem auch die Begleitumstände, insbesondere in den Medien und aber auch letztlich, ja, wie Parteien dann damit umgegangen sind, da Stimmung zu machen. Und letztlich gibt es ja genug Beispiele von Menschen, die dafür gestimmt haben, dass dieser Brexit stattfinden soll, die jetzt aber sagen, ja, ich wusste ja damals gar nicht so richtig, worüber wir da abgestimmt haben. Sehen Sie das auch so, dass der Brexit ein schlechtes Beispiel für direkte Demokratie ist, so wie das viele sehen?
Ja, also es ist sicher so, dass der Brexit letztlich gar nicht direkte Demokratie war. Es war ein Plebiszit, das heißt ein Volksentscheid, der nicht über einen legalen Prozess in dem Sinn vor allem erforderlich war, sondern von einem politischen Position aus, also vom Premierminister Großbritanniens, damals David Cameron, der in Wahlen so 35% holte, dazu benutzt wurde, um sein Amt letztlich zu sichern. Und deshalb dieses Plebiszit, also diese von oben angesetzte Volksabstimmung, das kennen wir nicht nur aus Demokratien, sondern auch aus Diktaturen, dass eben Herrschende versuchen, via Volksentscheid die eigene Macht zu legitimieren. Und das ist ein klassisches Beispiel, wie eben direkte Demokratie nicht funktionieren kann, weil sie dann eben ohne Perspektive für die weitere Entwicklung auch dieses Volksentscheides eben angesetzt wurde. Und es ist ganz klar, die Menschen in Großbritannien hatten durchaus natürlich die Möglichkeit oder das Recht, eben sich auch einzubringen, grundsätzlich in diesen Fragen. Ich meine, wir haben in ganz Europa, in ganz vielen Ländern, Dutzende von Volksentscheide, Referenden zu Europa-Themen schon gehabt, sei es über die Mitgliedschaft, über Nichtmitgliedschaft, über EU-Verträge. Aber wenn es dann nicht klar ist, was mit einem Entscheid passiert im Nachhinein, dann haben wir natürlich ein Problem. Wenn zum Beispiel die Irinnen und Iren zu einem EU-Vertrag Ja oder Nein sagen, dann löst das etwas aus. Das löst zum Beispiel das aus, dass dann die EU in einem klar vordefinierten Prozess darüber diskutiert, wie kann man den Iren entgegenkommen. Im Fall Großbritanniens ist das unklar gewesen, weil es hat noch nie jemand in dieser Art über einen Austritt abgestimmt. Und deshalb ist es für die Briten und Britinnen natürlich völlig unzufriedenstellend, dass sie dann gesagt haben, ja, wir wollen die EU verlassen, aber es gab keinen Prozess, wie dieser Austritt zu bewerkstelligen ist. Und deshalb haben wir dieses große Durcheinander, diese Frustration. Und deshalb denke ich, ist es ohne einen zweiten Volksentscheid gar nicht möglich, letztlich eine Lösung zu finden, wo dann eben auch alle im Nachhinein sagen können, doch, jetzt haben wir eine Lösung, die wir eben mittragen können.
Ich glaube, wir kommen nicht so drum rum, über das Thema Rechtspopulismus zu sprechen. Eine Frage, die ich mir da ausgeliehen habe, sozusagen von unserem Kollegen Thilo Jung, ist die Frage, ob es besser ist, gar nicht zu wählen, als AfD zu wählen hier in Deutschland. Hintergrund ist, dass die AfD und ja sicherlich also grundlegend Rechtspopulisten, die eben in der Politik mitmischen, ja im Grunde genommen das Ziel haben, zwar Demokratie zu nutzen, aber nur so lange, bis sie sie dann quasi letzten Endes wieder abschaffen können. Was sagen Sie als Demokratieexperte? Lieber gar nicht wählen oder AfD wählen?
Nein, ich bin natürlich ganz klar dafür, dass gerade in einer repräsentativen Demokratie alle Interessen, alle Meinungen auch vertreten sind. Und deshalb sieht man ja auch, was in Deutschland passiert in den letzten Jahren mit der Verstärkung der AfD, dass die Stimmbeteiligungen in die Höhe gegangen, Wahlbeteiligungen gestärkt worden sind, also mehr Menschen gehen zu den Wahlen. Das finde ich etwas grundsätzlich sehr Positives. Und so ist es eigentlich bei allen diesen Fragen. Es geht in erster Linie nicht einmal darum, was und wie man wählt oder welche Fragen man befürwortet oder eben ablehnt, sondern dass es überhaupt diese Möglichkeiten gibt. Wir kennen ja das schöne Sprichwort von Rosa Luxemburg, dass man eben auch dafür eintritt, sogar dafür sterben möchte, dass die Gegenseite auch ihr Stimmrecht und Wahlrecht behält. Aber das ist natürlich ein schönes, hehres Ziel. In Tat und Wahrheit geht es letztlich natürlich im Rahmen der Demokratie immer auch um die Frage, wo sind dann die Grenzen Demokratie? Darf man mit Demokratie abschaffen? Und da muss dann auch mit harten Bandagen auch diskutiert und auch natürlich auch Grenzen gesetzt werden können. Und deshalb bin ich da wie natürlich alle auch gespalten. Es ist vielleicht auch so auszudrücken, in meiner eigenen Rolle auch als Stimmbürger, sagen wir jetzt mal in der Schweiz oder in Schweden, in all diesen hunderten, über 1000 Abstimmungen und Wahlen, die meisten habe ich verloren und ich bin trotzdem mit dem System zufrieden. Ich möchte also, es geht nicht darum, einfach nur zu gewinnen, sachpolitisch oder inhaltlich, sondern vor allem auch den Prozess aufrechterhalten zu können.
Eigentlich sind ja beide Beispiele, sowohl dieses Thema, dass eine populistische Partei Demokratie dann vielleicht abschafft, wenn sie an die Macht kommt, wie auch das Beispiel der Brexit-Abstimmung. Das kommt irgendwie am Ende, kommt man immer wieder dabei raus, dass es ja auf die richtigen Rahmenbedingungen ankommt. Also, ne, dass eine Abstimmung, also ein Plebiszit, vielleicht gar nicht auf eine bestimmte Art und Weise stattfinden darf oder dass es eben sowas gibt wie ein Grundgesetz, das bestimmte Regelungen einfach festhält, dass also nicht eine Partei, die einfach die einfache Mehrheit hat, dann Dinge ändern kann. Das ist natürlich eine sehr abstrakte Frage, aber vielleicht haben Sie es auch, vielleicht können Sie es auch ganz konkret machen in Beispielen. Was sind das genau für Rahmenbedingungen, die wichtig sind, damit eine Demokratie einerseits stabil ist und gleichzeitig aber so viel wie möglich Mitbestimmungsrecht gibt?
Ja, ein schönes Beispiel, das man nennen könnte in diesem Kontext, ist zum Beispiel die Entwicklung in Ungarn, wo ja die Partei des Ministerpräsidenten Viktor Orban, seiner Fidesz-Partei, ja in allen Wahlen immer wieder Mehrheiten für sich bekommen hat, aber eben nicht absolute Mehrheiten. Aber das System hat es ermöglicht, mit einer relativen Mehrheit, sagen wir mal 40% der Stimmen, nachher das System so zu verändern, von unten auszuhöhlen, dass eben diese 40% der Stimmen letztlich nachher bis zu 75% der Sitze im Parlament gegeben hat, um dann wiederum die Verfassung zu ändern. Also diese Schwäche, dass man mit einer Minderheit letztlich von innen die Demokratie für die große Mehrheit so schwächen kann, dass sie ausgehöhlt, geschwächt bis hin zu abgeschafft wird, das ist natürlich die ganz große Gefahr eigentlich jeder Demokratie, jeder dieser Freiheiten. Und da gilt es ganz genau auch hinzuschauen und auch aufmerksam zu sein, wie kann man solche Entwicklungen auch verhindern. Es gibt ja interessanterweise gerade, und das finde ich weltweit, einen sehr großen Trend, dann vor allem starke lokale Gegenbewegungen. In Budapest wurde jetzt zum Beispiel ein grüner Bürgermeister gewählt, gegen Orban in der Türkei, wo ja der Ministerpräsident Erdogan ja das Gleiche ein bisschen versucht hat und zum Teil auch große Erfolge hat. Da ist es auch der Opposition in Istanbul, der größten Stadt, gelungen, die Mehrheit eben klar zu zeigen, ihr habt so nicht die Mehrheit. Also es ist, denke ich, wichtig, auch auf alle Ebenen zu schauen und die Demokratie auf allen Ebenen zu fördern und gerade genau hinzuschauen, wie es auf lokaler, regionaler Ebene geht. Da denke ich, da ist weltweit am meisten im Gange die Demokratie, die lebt und die stärkt sich heute global sehr stark eben in den Städten und Regionen, viel weniger auf der nationalen Ebene.
Gibt es denn irgendwas, was jeder Einzelne sozusagen direkt tun kann, einfach so im Alltag, um mehr Gefühl von Politik, Partizipation, Demokratie zu bekommen?
Ja, das glaube ich schon, dass jede und jeder eben da auch einen Beitrag leisten kann oder das auch mitbekommen kann, dass die Idee, eigentlich die Grundidee der Demokratie ist ja nicht einfach Macht auszuüben oder Entscheide zu fällen, sondern sich am Dialog zu beteiligen. Und sich am Dialog zu beteiligen heißt auch nicht, dass es darum geht, einfach zu sagen, was jeder für sich denkt oder welche Meinung man hat, sondern eben auch anderen zuzuhören und sich auszutauschen und etwas hinzuzulernen. Also der große Vorteil eigentlich der Demokratie gegenüber Nichtdemokratie ist, dass eine Demokratie eine lernende Gesellschaft sein kann, dass man aus Fehlern lernen kann, dass damit dann von aus Niederlagen lernen kann, dass es eben auch darum geht, gescheitert zu werden, Lösungen zu finden. Das braucht es ja gerade. Sie haben früher über das Thema Klimaschutz gesprochen. Sehr viele Themen sind ja heute nicht einfach Themen, die sich an einer Stadt oder einem Land oder einem Kontinenten nur aufhängen lassen, sondern es sind globale Themen, transnationale Themen. Und deshalb bin ich auch sehr stark und dezidiert interessiert, auch an Entwicklungen, die darauf hinauslaufen, eben grenzüberschreitend global Demokratie auch zu stärken. Und das ist sicher eine der ganz großen Herausforderungen, vor denen wir heute stehen.
Also ich glaube, man kann zusammenfassend sagen, Demokratie bedeutet, dass man auch ein bisschen was aushalten muss, weil Demokratie bedeutet Diskurs, sehr unterschiedliche Meinungen und dann eben den, ja, wie soll ich sagen, den Meistergriff eigentlich zu machen und trotzdem zu einem Konsens zu kommen. Vielen Dank für die ganzen Antworten, Herr Kaufmann.
Dankeschön.
Henning, ich würde gerne noch einen Tipp geben. Mhm. Ich habe nämlich in der Vorbereitung auf diesen Podcast eine App gefunden, die heißt auch noch, und natürlich Democracy, ist von einer deutschen Programmiererin und man kann dort alle Gesetze mitverfolgen, die gerade diskutiert werden, die gerade sich in der Abstimmung befinden und man kann auch selbst mit abstimmen. Da werden dann alle, die abgestimmt haben, miteinander verglichen und man kann sehen, was sagt denn die Mehrheit so, wie viele sind der gleichen Meinung wie ich und was würde am Ende rauskommen, wenn jetzt quasi dieses Gesetz tatsächlich zur Abstimmung unter uns allen gekommen wäre. Und ich finde das eigentlich ein ganz spannendes Projekt, weil man muss sich ja nicht unter Stress setzen und das jeden Tag machen, aber mal so einen Blick reinwerfen bedeutet, man weiß einfach mehr, was in der Politik in Deutschland so los ist und man kann sich selber auch ein bisschen mehr testen.
Und im Übrigen, was ich auch immer sehr spannend finde, hin und wieder mal zu schauen, was denn überhaupt im Petitionsausschuss im Bundestag so los ist, denn auch da kommen eine ganz schöne Menge Sachen an und da hat man dann schon weniger den Eindruck, dass es irgendwie nur die Agenda von bestimmten großen Parteien ist, die Themen bestimmt, sondern da gibt es auch ganz, ganz viele andere Anliegen, die zur Sprache kommen. Nicht verzagen, das ist doch irgendwie ein schönes Schlusswort hier für diesen Podcast.
Genau, nicht verzagen und weiterhin kämpfen, weil das lohnt sich für die Demokratie. Henning, bleibt eigentlich nur noch zu sagen.
Wenn ihr Fragen habt, wo wir mal eine Folge zu machen sollen, ihr habt ja heute gemerkt, das funktioniert, schreibt uns gerne eine E-Mail an praktischfaktisch@rheinische-post.de. Praktisch-faktisch in einem Wort, ein ganz demokratischer Prozess. Und dann ziehen wir los, wenn ihr eine spannende Frage schickt und suchen einen Experten. In diesem Sinne, bis nächste Woche.
Bis dann, tschüss.
Keine Lust, auf die nächste Episode zu warten? Frische Themen gibt es rund um die Uhr auf rp-online.de.